Willkommen bei So funktioniert HubSpot, dem Podcast der HubSpot Diamond Partneragentur Brandreach aus Wien. Es erwarten dich in diesem Podcast unterschiedliche Themen von spannenden neuen HubSpot-Updates über Best Practices bis hin zu Success Stories mit Unternehmen, die HubSpot bereits erfolgreich nutzen. Hallo und willkommen zu einer neuen Update-Folge. Mein Name ist Michael Watzlaw und mit mir in diesem Podcast ist wie immer Sandra Simlinger. Hallo Sandra.
Hallo.
Sandra, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
Ja, ich habe ein Update mitgebracht, ein heiß diskutiertes, möchte ich behaupten. Okay. HubSpot hat vor wenigen Wochen eine neue Integration zu OpenAI oder ChatGPT ausgerollt, im Beta aktuell. Genau, und darüber möchte ich heute gern sprechen.
Okay, das klingt ja spannend. Mhm. Kannst du uns vielleicht so einen kurzen Überblick geben, was sich damit so grundsätzlich machen lässt?
Mhm, genau. Grundsätzlich möchte ich vielleicht, bevor wir wirklich ganz tief reinstarten, eine kleine Abgrenzung machen, denn HubSpot bietet aktuell zwei Wege, um OpenAI an HubSpot anzudocken. Einerseits ist es die Möglichkeit, die Deep Search-Funktion in ChatGPT dazu zu benutzen, um Daten aus dem CRM zu durchsuchen. Das heißt, wir stellen uns vor, wir sind im Tool oder in ChatGPT eingeloggt und prompten dort durch die Gegend, wie wir es auch gewohnt sind, aber mit dem Unterschied, dass wir quasi uns Daten aus dem CRM rausziehen können. Das ist die eine Geschichte, die man aktuell tun kann. Die zweite Geschichte ist, über die möchte ich heute sprechen, weil ich sie ungleich spannender finde. Man kann eine eigene Workflow-Aktion dazu benutzen, um einen Prompt an ChatGPT zu senden und über die API eine Antwort zu erhalten. So. Und da haben wir jetzt aktuell eben die Beta, die, ja, uns ganz viele neue Use Cases, offenlegt, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm. Lass mich da gleich eine Frage stellen. Mhm. Und zwar, wenn, also du sagst, man kann über Workflows quasi einen Prompt abschicken. Warum sollte ich das tun und nicht einfach in ChatGPT einen Prompt abschicken?
Naja, weil ich ja grundsätzlich Folgendes tun kann, also technisch. Oder jetzt sage ich mal, ja, so grob technisch funktioniert es so. Ich nehme jetzt einen Datensatz in einen Workflow auf und möchte mit dem was tun. Es gibt verschiedene Anwendungsfälle. Im einfachsten Fall möchte ich zum Beispiel schauen, ob der Vorname von dem Kontakt sauber formatiert ist. Also ob der erste Buchstabe groß geschrieben ist zum Beispiel. Das heißt, ich nehme den Kontakt auf, dann startet die Workflow-Action. Da sage ich, hey, liebes ChatGPT, schau doch bitte nach, ob der Vorname von dem Kontakt sauber formatiert ist. Wenn nicht, dann gib mir eine Rückmeldung dazu. Das heißt, ich habe einen Prompt, der geht dann über die ChatGPT-API raus, es kommt die Antwort zurück und diese Antwort wird dann quasi im Workflow als Ergebnis gespeichert und mit dieser Antwort kann ich dann weitere Aktionen aussteuern. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen korrigierten Vornamen direkt in die Vornamen-Property reinschreiben.
Also, so mal kurz zusammengefasst. Ja. Jetzt angenommen, jemand vertippt sich beim Eingeben im Formular oder jemand aus dem, keine Ahnung, aus dem Sales-Team zum Beispiel, vertippt sich bei der Anlage eines Kontakts und schreibt, keine Ahnung, bei mir zum Beispiel statt Michael Mitzahel, dann könnte ich prompten, prüfe, ob dieser Vorname existiert und wenn nicht, nimm das wahrscheinlichste Resultat und ersetze es.
Genau, also ersetzen kann die Aktion nicht, aber sie kann die korrigierte Form, also Michael, als Antwort ausgeben. Mhm. Und diese Ausgabe kann ich dann dazu benutzen, um den Datensatz zu bearbeiten. Also da brauche ich dann noch eine Folgeaktion dazu. Datensatz bearbeiten, Vorname, setze ein die Antwort des Prompts zum Beispiel.
Okay. Geht das nur mit Vornamen oder kann ich das mit anderen Dingen auch tun?
Du kannst es mit allem tun. Also mit allem, was Workflows hergeben. Du hast ja die Trigger-Möglichkeiten, die wir ohnehin alle kennen. Das heißt, ich kann ja alle möglichen Arten von Datensätzen aufnehmen, nicht nur Kontakte. Also die Workflow-Aktion gibt es auch in Unternehmensstil, ticketbasierten Workflow natürlich. Ich kann alle möglichen Dinge fragen. Also natürlich, der Prompt sollte ja entsprechend strukturiert aufgebaut sein. Das heißt, du sagst, was ist die Aufgabe und was soll auch das Ergebnis sein, ne? Die Rückmeldung, die du dir erwartest, in welcher Formatierung, in welcher Form, in welcher Länge zum Beispiel, das kannst du ja alles im Prompt dazu definieren. Was du dann noch definierst, ist, welches Modell soll verwendet werden, um den Prompt zu bearbeiten. Was ist die Temperature, das heißt, wie kreativ soll die Rückmeldung sein, und das Reasoning, das heißt, wie detailliert soll die Rückmeldung sein. Diese drei Parameter stellst du ein. Genau, das ist es an sich.
Okay, hast du da noch ein paar Use Cases, was ich damit beispielsweise alles tun könnte?
Genau, beispielsweise hab ich mir so drei Arten von Use Cases überlegt. Der erste wäre der Klassiker, Entwerfen von Antworten auf Anfragen. Das heißt, wenn ich sage, ich kriege ein neues Ticket rein, ich habe eine Kontaktanfrage über ein Webformular oder auch ich kriege eine E-Mail, eine eingehende E-Mail in CRM, dann kann ich sagen, ChatGPT, schau dir den Text an und formuliere eine Antwort. Diese Antwort kann ich dann speichern, zum Beispiel in einer Aufgabe, so, oder in einer Rich Text Property wäre auch so eine Option, weil da kann ich auch gleich Formatierungen mit abspeichern. Genau. Diese Antwort kann ich dann als Mensch mir anschauen, und wenn sie mir passt, kann ich sie direkt übernehmen oder halt noch auch editieren und dann direkt nutzen, um eben eine Rückmeldung zu geben. Das ist so der erste Use Case. Der zweite
Entschuldige, wenn ich da kurz einhacke, aber so als alter Vertriebler, wenn man so möchte. Also das würde bedeuten, ich bekomme E-Mails von Leads zum Beispiel oder Leads oder Kunden. Und der Workflow würde mir dann quasi für jede eingehende E-Mail eine Antwort vorformulieren, wo ich dann im Endeffekt sage, okay, wenn es passt, kann ich es eigentlich gleich copy-pasten und rausschicken. Und wenn es nicht passt, editiere ich vielleicht noch ein, zwei Dinge und schicke es dann. Richtig?
Genau, so ist es. Eine kleine Limitierung gibt's, gerade bei E-Mail, nachdem es keine E-Mail-basierten Workflows gibt, leider. Also wir haben ja anrufbasierte Workflows mittlerweile, aber keine E-Mail-basierten. Das heißt, der Trigger ist ein bisschen schwierig. Das liegt aber jetzt nicht an der ChatGPT-Integration, sondern an der Workflow-Engine von HubSpot. Genau. Aber ich kann definitiv, wenn eine E-Mail pro Tag und Kontakt, kann ich definitiv da reinjagen. Das kriegt man super hin.
Das ist schon ziemlich cool. Kann ich das auch mit eingehenden Formularen machen, bei Anfragen über die Webseite beispielsweise?
Genau, wenn jetzt dein Web-Kontaktformular jetzt ein Freitextfeld enthält zum Beispiel, wo eben die Leads direkt reinschreiben, was sie denn gern hätten von dir, dann kann ChatGPT darauf Bezug nehmen und auch darauf personalisiert eine Antwort formulieren.
Okay.
Was richtig gut funktioniert, muss man auch sagen, ja.
Könnte ich, wenn eine Anfrage geschickt wird, also zum Beispiel so wie gestern die Anfrage, wo quasi ausgewählt wurde, was die gewünschten Leistungen sind, könnte ich dann theoretisch sagen, ich schicke eine Antwort und schreibe mir auch gleich eine Notiz rein, irgendwie das sind die Produkte und Line-Items und das wären die sinnvollsten nächsten Schritte basierend auf, keine Ahnung, Informationen, die wir definiert haben, also so quasi wie ein Guide.
Ich denke schon, ja. Es ist eher die Frage, wie der Prompt dazu ausschauen muss, damit das auch sauber funktioniert. Also wenn ich Produkte gleich auswähle, ich glaube, das ist noch ein eher schwieriger Use Case, müsste man durchtesten. Aber dass ich sage, okay, ich kriege jetzt die Anfrage rein, ich möchte HubSpot einführen und ich suche nach jemandem, der mir hilft beim Setup, da kann ich eigentlich schon eine relativ gute Antwort auch formulieren, die tatsächlich auch eben wirklich eins zu eins Bezug nimmt auf die Nachricht, die ich erhalten habe. Genau. Wo ich ein bisschen die Limit sehe, ich habe das auch probiert bei Support-Tickets, weil es ja auch ein naheliegender Case. Das heißt, mhm. ich kriege ein Support-Ticket rein, ein Service-Team. Und da ist grundsätzlich so das E-Mail-Gerüst, sage ich mal, schon relativ gut brauchbar, wo halt steht, hallo, Vorname, Nachname, danke für die Anfrage, ich verstehe dein Problem und halt ne, so aktives Zuhören mäßig mal zusammenfassen, was das Thema ist. Und dann eben die Lösung zu formulieren, das funktioniert in Teilen gut, wo es ein bisschen dann an Limits stößt, ist, wenn ich jetzt Links zum Beispiel in eine Knowledge Base hinzufügen möchte, in eine externe, ne? Das funktioniert noch nicht so gut, aber ich denke, du hast trotzdem schon den Vorteil, dass du das rundherum dir nicht überlegen musst. Ne? Also die Prosa, die halt so dazugehört, wenn man so ein Ticket bearbeitet.
Mhm. Genau. Okay. Das vereinfacht die Arbeit schon um ein Vielfaches. Hast du noch andere Use Cases, auch so im Bereich Datenformatierung vielleicht?
Genau. Genau, das war ja mal nur die erste Kategorie. Ich hätte drei identifiziert. Datenformatierung ist natürlich ein Riesenthema. Das heißt, da sehe ich ein paar Dinge, sowas wie eben, ja, an sich das, was auch der Operations Hub hier tut, wo ich mir anschaue, ist Vorname, Nachname korrekt formatiert. Das habe ich auch getestet mit Doppelnamen, weil das ist ja oft, weil man kann ja sagen, okay, ich schreibe den ersten Buchstaben groß, aber wie mache ich das bei Eva Maria zum Beispiel? Ne? Das funktioniert über den Prompt auch sehr, sehr gut. Genau, Datenformatierung, auch dahingehend habe ich es getestet, was ich auch ganz lustig finde, wenn ich sage, ich sammle jetzt Titel. Ne? Ich habe im Formular ein Titelfeld, Freitext, wo meine Kontakte eben eingeben. Ich bin Doktor, ich bin Master, ich bin Bachelor, ich bin Schlag mich tot, Hofrat. Ne? Da kann man zum Beispiel, das habe ich getestet, wirklich, wirklich ausgezeichnet funktioniert, sagen, nimm diese Titelinformation und trenn sie in Vor- und Nachgestellt. Weil natürlich, wenn ich dann eine personalisierte Anrede in einem E-Mail einfügen möchte, muss ich ja wissen, okay, wo gehört der Doktor hin, wo gehört der Master hin, ne? Dann tatsächlich in der Begrüßungszeile. Das hat wirklich gut funktioniert, auch mit dem Hinweis, das ist ja auch oft, gib mir auch einen Hint, wenn das deiner Meinung nach gar kein Titel ist. Ne? Also wenn da jemand irgendwas reinschreibt wie Eisbär, ne? Zum Beispiel, dass man auch das rausfiltert. Das hat wirklich gut funktioniert. Genau. Und was natürlich auch eine Sache ist, habe ich auch probiert, so ein Datenqualitätsscoring. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe wichtige Informationen, die ich über meine Leads sammeln möchte, sowas wie ICP-Kriterien, dass quasi ein Prozess läuft, der dann immer schaut, bei allen Datensätzen sind die Daten bei allen Kontaktenunternehmen vollständig vorhanden und die Informationen, die vielleicht drin gespeichert sind, sind die auch solide, also richtig formatiert, machen die irgendwie auch inhaltlich Sinn. Ne? Das hat auch relativ gut funktioniert, muss ich sagen.
Genau. Okay. Nochmal kurz zu den Titeln. Also ich kann mich erinnern, wir hatten das bei einigen Kunden, dass wir mühsam uns herumgeplagt haben früher mit da gibt es ein Feld für den vorgestellten Titel, da gibt es ein Feld für den nachgestellten Titel. Du kannst eigentlich gar nicht mit Dropdowns arbeiten, weil manche haben mehr Titel, manche haben weniger Titel. Genauso wenig eben auch mit Checkboxes oder Ähnliches. Und es muss eigentlich ein Freitextfeld sein, weil ja die Kombinationsmöglichkeiten fast unendlich sind.
Ja.
Das ist schon eine ziemliche Erleichterung.
Ja, ich finde auch. Also ich denke, es ist natürlich immer wahrscheinlich Pareto anzuwenden. Das heißt, es wird wahrscheinlich in 80% der Fälle perfekt funktionieren. Es gibt sicher auch Randfälle, wo es nicht erkannt wird, wenn das irgendwie so ein frei erfundener Titel ist, Hausnummern, solche Themen, irgendwas ganz Spezielles. Aber ich denke, so für die Klassiker ist es wirklich, wirklich tolle Erleichterung. Vor allem, ich muss das dann im Formular, spare ich mir wieder ein Feld für die Eingabe. Und wenn ich sage, ich frage dann halt den Titel nur ab und wird es kürzer, niederschwelliger, großartiger.
Mhm. Genau. Weil du Titel gesagt hast, ich dachte am Anfang, du meinst Jobtitel. Lässt sich damit auch irgendetwas vorwerken?
Ja, das finde ich auch toll. Jobtitel oder Jobbezeichnung ist ja Freitextfeld, macht auch Sinn, weil es gibt mehr Jobbezeichnungen als Menschen gefühlt. Ne? Mhm. Was aber super funktioniert hat, ist auch, dass ich aus der Jobbezeichnung andere Informationen ableite, die ich dann strukturierter nutzen kann. Beispiel, ich habe die Jobbezeichnung und leite davon den Tätigkeitsbereich ab. Das heißt, oder die Abteilung, ne? Das heißt, wenn da steht Head of Sales, dass ich sage, okay, das ist eine Person aus dem Vertrieb, und dann schreibe ich das in mein Segmentierungs-Dropdown-Abteilung Vertrieb oder Marketing oder IT oder was auch immer, ne? You name it. Es ist halt, es hat wirklich auch im Test jetzt gut funktioniert, zu sagen, okay, ich leite davon eben eine Abteilung ab, oder auch sowas wie eine Karrierestufe ist auch denkbar, ne? Wenn der Head of steht, ist es ja eine höhere Karrierestufe bei Junior und so weiter und so fort. Auch das funktioniert wirklich gut. Oder eine Persona halt auch abzuleiten. Ne? Das heißt,
das wollte ich da gerade sagen. Ja, genau. Segmentierung nach Personas und so, völlig automatisiert, genau. Im Hintergrund.
Genau. Das ist nämlich der Punkt, und das finde ich großartig. Ich habe unstrukturierte Daten, also Freitext, Informationen. Ich kann die aber nehmen und umstrukturieren, kategorisieren, und dann eben viel besser vorbereiten, eben für eine gute, solide Segmentierung, die mir dann ja auch wieder hilft, mein Lead Nurturing zu optimieren und diese ganzen Themen. Also das ist schon auch wirklich, wirklich faszinierend, finde ich.
Mhm, absolut, genau. Ja. Und kann ich, weil wir vorher bei, keine Ahnung, wir fragen wegen Vorname und Titel und so weiter und E-Mails geplaudert haben, könnte ich zum Beispiel diese ganzen Informationen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe ein Segment für Leitung Vertrieb oder Leitung Marketing identifiziert über ChatGPT, über den Workflow und noch ein paar andere Informationen vielleicht dazu, könnte ich dann rein theoretisch sagen, okay, und jetzt nimm all diese Dinge und formuliere mir daraus ein Follow-up-E-Mail bei einem Lead, der, keine Ahnung, 6 Monate nicht mehr bearbeitet wurde?
Natürlich. Weil ich kann im Prompt ja auch mit Personalisierungstokens arbeiten. Also ich kann sagen, ich fütter im Prompt halt die individuelle Jobbezeichnung, Abteilung rein. Also sehe ich überhaupt kein Problem,
okay, das zu tun. Kann ich die E-Mails auch automatisiert verschicken, so quasi, ich verlasse mich drauf, dass das, was zurückkommt, auch tatsächlich Sinn ergibt?
Das würde ich nicht machen, ehrlich gesagt. Ja,
würde ich auch nicht, aber könnte ich?
Naja, du kannst jetzt zum Beispiel, also ich habe eins probiert, die Antwort in eine Rich Text Property zu schreiben, die dann den Vorteil hat, dass eben schon auch die Zeilenumbrüche und Formatierungen und so weiter drin sind. Und diese
Rich Text Property. Ja, und dann eine Sequenz starten und das Placeholder verwenden.
Ne? Ja, genau. Also Personalisierungstoken in einer Sales-Vorlage und dann eine Sequenz starten. Geht.
Okay.
Ich habe es probiert. Ob man es wirklich machen möchte, ist die andere Frage, ja.
Naja, aber zum Beispiel, wenn ich das jetzt ein halbes Jahr teste und einfach sage irgendwie, hey, wir haben jetzt die Prompt so geschärft, dass ich eigentlich quasi so gut wie nie irgendetwas umbauen muss eigentlich an den Vorschlägen.
Ja, dann natürlich.
Mhm.
Das wäre eh so, ja, oder ist auch so ein bisschen der Ansatz, ne, jetzt einmal zu testen, Entwürfe zu testen, zu validieren, zu schauen, nachzuschärfen, die Prompts, die Modelle, das Reasoning. Ich glaube, also ich muss da definitiv noch lernen. Ich glaube, ich bin da nicht allein damit. Und dann halt zu schauen, dass man wirklich die ersten Cases, die dann solide laufen, aufsetzt. Ne?
Mhm. Obwohl wir schon, glaube ich, bei dieser Folge ein bisschen länger sind, als wir normalerweise sein wollten. Aber ich hätte trotzdem noch eine Frage, weil du das mit den Titeln gesagt hast. Kann ich das mit Unternehmensdaten beispielsweise auch machen? Kann ich jetzt sagen, wenn ein Unternehmen neu angelegt wurde, dann hat man ja oft irgendwie in HubSpot nur drinnen, keine Ahnung, die Domain basierend auf einer E-Mail-Adresse und wenn HubSpot dann jetzt nicht viel findet oder man keine Credits hat für das Anreichern der Informationen, dann ist dieser Unternehmensdatensatz relativ leer. Aber könnte ich jetzt sagen, wenn beispielsweise, ich weiß nicht, bei der Firma kein GmbH oder whatever dabei steht, nimm das auf und recherchiere, was du zur Firma findest und reiche diese Informationen an, vielleicht auch Straße, Hausnummer, Mitarbeiteranzahl, was auch immer.
Das geht nicht. Man kann, also die Integration kann nicht im Web surfen, das heißt, Datenanreicherung funktioniert nicht. Es greift eben auf bestehendes Wissen zurück, aber kann kein neues Wissen quasi generieren über den Prompt. Das heißt, wir sind, wenn wir vom Thema Datenanreicherung reden, da sind wir noch eben bei Breeze als Alternative oder andere Integrationen, die diese Anreicherungsjobs übernehmen.
Eine Frage dazu noch. Ich kann ja nicht nur ChatGPT über Workflows aktivieren, sondern auch Breeze, also jetzt nicht Breeze Intelligence, aber quasi die ganz normale Breeze KI in HubSpot. Und die kann ja aufs Web zugreifen. Könnte ich jetzt zum Beispiel so einen Workflow bauen, wo ich sage, okay, der Unternehmensdatensatz ist nicht vollständig. Ich leite das weiter zu HubSpot Breeze, recherchiere mal zu dem Unternehmen, nimm das, speichere das vielleicht irgendwo in eine Notiz rein und so. Und im nächsten Schritt oder ein Feld, keine Ahnung, die gesammelten Informationen. Und dann sage ich zu ChatGPT, okay, jetzt nimm das und mach's schön und schmeiß es in Felder und nutze es dann für was auch immer.
Das denke ich schon, ja. Ich glaube, man müsste mit Properties wahrscheinlich arbeiten, damit man eben die Daten auch wieder zur Verfügung stellen kann für die Weiterverarbeitung. Denke ich schon, müsste funktionieren, ja. Wenn man sich auf die Qualität verlassen kann natürlich, ne? Also es ist alles wieder Qualitätsthema, wie immer und überall, wenn wir über KI reden sowieso, dann sehe ich da jetzt auch keinen Grund, das nicht zu tun. Also ich kriege einen Datensatz rein, ich lasse den mal anreichern über Breeze zum Beispiel, ne? Und gehe dann mit dem weiter. Ja, warum nicht?
Okay, sehr cool. Weil ich dich eben unterbreche, weiß ich nicht, hast du noch Use Cases oder?
Nein, also aus meiner Sicht, das sind die drei Themen, die ich mir jetzt angeschaut habe. Mein Hirn rattert, ne, dass mir neue Dinge noch einfallen. Wird auch sicher passieren. Aber ich denke, das sind schon mal drei sehr, sehr solide Dinge, die man damit tun kann. Genau. Was natürlich noch eine spannende Frage ist, ist die Abrechnung und die Lizenzierung.
Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, dann die typische Frage, wer bekommt's und was kostet's?
Genau. Ja, also man braucht eine Enterprise-Lizenz HubSpot-seitig, entweder Marketing, Sales Service oder Operations Hub Enterprise, einen davon. Und das, die Abrechnung erfolgt auf Basis von API-Calls. Das heißt, man braucht bei OpenAI noch einen API-Account, also für die OpenAI API, und dort zahlt man quasi pro API-Call und da unterscheidet sich das Pricing abhängig vom Modell, Komplexität der Anfrage. Das heißt, ja, es ist nicht ganz günstig, wobei ich habe jetzt einiges getestet und bin jetzt bei Kosten für die API-Calls von 1,50 Euro oder so. Das heißt, das ist jetzt, ja, geht's ist die Frage der Datenmenge, die man jetzt tatsächlich verarbeitet. Hätte man jetzt hunderttausende Kontakte, die man da täglich durchjagt, durch irgendwelche Abfragen. Klar, jetzt einmal, um damit zu spielen, einmal zu schauen, okay, was kann ich damit eigentlich tun? Vielleicht auch mal in einem Test-Account das reinzuhängen, um einfach das Potenzial sich anzuschauen. Da würde ich jetzt keine budgetären Probleme sehen. Vorausgesetzt, man hat eben eine Enterprise-Lizenz in HubSpot.
Okay.
Ja. Sandra, es wird sicher nicht die letzte Folge sein zu dem Thema, genau, aber das wäre mal so ein erster Überblick über die OpenAI-Integration.
Cool. Also ich bin schwer begeistert von den Möglichkeiten. Danke, Sandra, für die Vorstellung. Und damit sind wir etwas verspätet, auch schon am Ende unserer aktuellen Folge. Wie immer, wenn es dir gefallen hat, wenn du es informativ gefunden hast, dann dann abonniere gerne unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl oder besuch auch einfach www.brandridge.at/podcast. Da gibt es ein nettes Formular und dort kannst du dir einen Alert einrichten und wirst dann immer informiert, wenn eine neue Folge live ist, und auch mit einem Link zu einem netten Blogartikel, wo wir nochmal ein paar Dinge zusammenfassen und verlinken, die Zusatzinformationen, die man auch auf den Streamingdiensten findet. Aber genau, da hast du auch alles ganz übersichtlich und verpasst auf jeden Fall nichts mehr. Und wenn du mal irgendwo so dich in der Wiener Gegend herumtreibst, wir haben einmal im Monat, am letzten Donnerstag eines Monats immer unsere HubSpot User Group, die wir veranstalten in Wien im ersten Bezirk. Wenn du da mal teilnehmen möchtest, wir haben da auch immer ein spannendes Schwerpunktthema pro Monat, dann schau vorbei. Anmelden kannst du dich einfach und kostenlos unter events.hubspot.com/Wien. Und ja, dann danke für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag. Ciao.
Tschüss.